Hallo und herzlich willkommen beim Darmtalk, dein Podcast zu Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, präsentiert von der Initiative CD Kompass. Mein Name ist Claudia Fuchs und ich bin Projektleiterin der Selbsthilfeplattform CD Kompass. Der CD Kompass ist eine Initiative der ÖMCCV, der österreichischen Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung. Aktuelles aus der Welt der Forschung und Wissenschaft, aber auch Geschichten und Erfahrungen von CD-Betroffenen im Alltag mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa sind unsere Themenschwerpunkte hier im Podcast. Expertinnen und Experten aus vielen Bereichen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen stehen uns hier im Darmtalk als Gesprächspartnerinnen und Partner zur Verfügung. Und das Ganze unter dem Motto offen, ehrlich und ohne Tabus rund um die Erkrankung. Schön, dass ihr uns hört. Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, das sind zwei Erkrankungen, die oft mit großen Herausforderungen verbunden sind. Besonders bei Kindern und Jugendlichen kann eine chronisch entzündliche Darmerkrankung tiefgreifende Auswirkungen auf das Wachstum, die Entwicklung und vor allem den Alltag der jungen Betroffenen haben. Tatsächlich treten Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa bei rund einem Viertel aller Betroffenen bereits vor dem 18. Lebensjahr auf. Eine frühzeitige Diagnose ist daher essentiell, um eine bestmögliche Therapie einzuleiten und langfristige Folgen zu minimieren. Unser heutiger Gesprächspartner, Paul, kennt diesen Weg nur allzu gut. Mitten in seiner Jugend erhielt er, nach einer langen Phase der Unsicherheit und zahlreichen Arztbesuchen, die Diagnose Morbus Crohn. Heute, 4 Jahre später, studiert er Umweltsystemwissenschaften in Graz und hat gelernt, mit seiner Erkrankung umzugehen. Trotz aller Herausforderungen blickt Paul positiv in die Zukunft. Wie Paul seinen Alltag meistert, welche Hürden er überwinden musste und welche Tipps er für andere junge Betroffene hat, darüber sprechen wir heute im Darmtalk mit ihm. Freut euch auf eine spannende und inspirierende Episode. Paul, wir haben ja schon in der Einleitung gehört, dass du einen relativ langen und mühsamen Weg hinter dich bringen musstest bis zu deiner Diagnose. Möchtest du uns vielleicht darüber mal gleich zu Beginn was erzählen?
Sehr gerne. Ich glaube, bei fast jeder Patientin und jedem Patienten fängt es so an, dass man in einer Unregelmäßigkeit Symptome erfährt, sei das jetzt Übelkeit, Kraftlosigkeit, Müdigkeit, Appetitlosigkeit. Und das mag ja jedem Menschen passieren, dass das ab und an einmal vorkommt. Aber es ist dann so ein fließender Übergang von der Unregelmäßigkeit in einen Dauerzustand, an dem man sich dann auch zwangsläufig schnell gewöhnt oder gewöhnen muss, damit man seinen Alltag meistern kann. Und im Endeffekt hat es bei mir genauso angefangen. Es waren sicherlich einige Wochen, wo es mal besser, mal schlechter war, wo auch die Gemütslage dementsprechend dann dem Umstand ausgesetzt war, wie es einfach der Verdauung geht, wie es dem Magen geht, die Schmerzen, das keine Lust mehr haben auf Essen, egal was man isst, dann auch immer Übelkeit fühlen. Und dann bin ich das erste Mal wahrscheinlich nach 2 bis 3 Monaten zu meinem Hausarzt und habe ein Blutbild gemacht, das dann aufgezeigt hat, dass die Entzündungswerte ein bisschen erhöht sind. Es war damals noch nicht ganz so schlimm. Und er hat darauf getippt, dass es vielleicht eine leichte Glutenunverträglichkeit ist. Ich habe dann angefangen mit einem Ernährungstagebuch, damit ich schaue, welche Sachen ich eventuell nicht vertrage. Dabei war eigentlich ganz amüsant. Das habe ich dann, glaube ich, für 2 oder 3 Wochen geschrieben und quasi immer bewertet nach jeder Mahlzeit, wie es mir gegangen ist. Und ich habe das so von 1 bis 10 bewertet und es war, glaube ich, nie über 5. Also es war nicht egal, was ich gegessen habe, es war immer sehr, sehr schlecht. Das habe ich dann auch meinem Hausarzt so gesagt und der hat dann geglaubt, das ist vielleicht der Reizdarm und psychosomatisch Stress, vielleicht zu viel Alkohol, zu viel Party, was auch immer. Und dann bin ich zum Glück über meinen Chef zum Herrn Dr. Haas, wo ich dann auch ein großes Blutbild und eine Stuhlprobe gemacht habe, abgegeben habe. Habe mich auch gefragt, wie mein Leben ist, mein Schlafrhythmus, meine Essgewohnheiten, alle anderweitigen Exzesse, wie ich mein Leben allgemein führe. Hatte dann aber ziemlich schnell gemerkt, wo die Ergebnisse zurückgekommen sind, dass meine Entzündungswerte im Blut sowie im Stuhl sehr, sehr hoch waren. Also definitiv kein Reizdarm, keine leichte Unverträglichkeit mehr im Raum gestanden ist. Und dann haben wir uns dazu entschieden, eine Magen-Darm-Spiegelung durchzuführen. Mhm. Bevor ich in dem Alter, damals war ich 17. Ich schon Bedenken hatte, ich habe das von meinen Eltern gekannt, wie das ist, und es ist tatsächlich nicht so lustig. Vor allem, wenn man sich denkt, in welchem Zustand man anfängt, dann dieses Apfelmittel zu trinken. Und
du warst ja damals, du hast mir sehr erzählt, von, du warst ja eigentlich körperlich schon relativ schwach. Also du hast mir gesagt, du warst von um die 55 Kilo.
So um den Dreh.
Bist da, also ich kann es den Zuhörerinnen und Zuhörern nur beschreiben, der Paul ist doch ein recht großer junger Mann.
Ja.
Und deine Symptome waren ja auch, dass du unter anderem sehr viel erbrochen hast, ohnehin schon, oder?
Ja, genau.
Das heißt, diese Darmreinigung, das Abführen vor dieser Kontrolluntersuchung war dadurch natürlich noch viel schlimmer für dich.
Genau, absolut. Und ich, wenn wir dann weiterhin auf die Frage eingehen, wie ich mich dann mit der Diagnose gefühlt habe,
ja.
Ich bin schon in einem Zustand zu dieser Magen-Darm-Spiegelung gekommen, der dann noch einmal schon um einiges schlimmer war als mein allgemeiner Zustand, wo es mir dann eigentlich wirklich ziemlich egal war, was da jetzt rauskommt. Ich wollte einfach nur, dass es vorbei ist. Bestenfalls bekomme ich Diagnose, dass ich dann Gewissheit habe und dieses Leiden vielleicht irgendwann mal vorbei ist. Aber vor allem die Gewissheit, weil man ja doch einfach die ganze Zeit grübelt, was es ist, ob man was falsch macht, ob man zu wenig schläft, ob man falsche Sachen isst, wie auch immer. Aber man muss einfach vor allem bei jungen Menschen, die dann vielleicht das Problem haben, das richtig zu artikulieren und auch dann vielleicht ein bisschen zurückhaltend sind, wenn sie mit Ärzten darüber sprechen, muss man sich selber und auch den selber eingestehen und den anderen so kommunizieren, wie schlecht es wirklich ist.
Darf ich dich da was ganz Persönliches fragen? Du warst damals um die 17 Jahre alt. Mhm. Welche Rolle haben da deine Eltern in dem ganzen Prozess gespielt? Hast du für dich selbst gesprochen? Haben dich die begleitet bei den Arztterminen? Haben dich deine Eltern, hast du das Gefühl gehabt, dass dich deine Eltern ernst nehmen mit den Symptomen? Wie war das damals?
Also grundsätzlich habe ich ein sehr gutes und ehrliches und offenes Verhältnis zu meinen Eltern. Das hat geholfen. Sie haben das am Anfang schon auch mit einer gewissen Portion Skepsis betrachtet, was, glaube ich, auch normal ist, weil einfach in der Pubertät, in der Jugend kann es mal sein, dass sich etwas verändert, dass irgendwelche Symptomatiken, die meine fängt, dann nicht viel bedeuten, dass die auftreten. Wo es dann begonnen hat, ist, wo ich dann nicht mehr so oft in die Schule gehen wollte, weil mein Zustand einfach sehr schlecht war und ich nicht mehr wirklich schlafen habe können, wegen den nächtlichen Bauchkrämpfen und eigentlich mehr oder weniger keine feste Nahrung mehr zu mir zunehmen wollte und dementsprechend einfach sehr geschwächt war. Dann eben deswegen auch öfter krank, erkältet, wie auch immer. Und mit der Zeit habe ich das schon artikuliert und die haben das auch mehr oder weniger ernst genommen, aber sie haben natürlich nicht das Ausmaß wahrhaben wollen, wahrscheinlich in erster Linie.
Ist klar, ja.
Also man denkt vielleicht mal deine Magenverstimmung, eben wie wir vorher geredet haben, eine Unverträglichkeit, was ja ganz viele Menschen haben. Aber dass es so akut ist und dass es wirklich so schlimm ist, haben sie erst dann wahrscheinlich wirklich realisiert, wo ich dann auch in kürzer Zeit sehr viel Gewicht verloren habe. Mhm. Also wir haben innerhalb von einem Jahr oder wahrscheinlich dann noch kürzer, innerhalb von 3-4 Monaten dann vielleicht von den anfänglichen 10 Kilo, die man verliert, dann noch einmal die gleiche Menge verliert und dann quasi, meine Eltern haben mir gesagt, so, ich bin mir fast halbiert. Mhm. Dann haben sie sich schon wirklich auch Sorgen gemacht und dann haben sie das auch wirklich sehr, sehr ernst genommen.
Mhm. Und dich auch begleitet dann zu den Arztterminen?
Ja, genau.
Okay, ja. Das war auch okay für dich, weil das interessiert mich deshalb, weil du ja quasi schon, ich sag mal, ein junger Erwachsener warst und dass ja genauso diese Phase ist, wo man sagt, okay, sitzt man dann alleine dort? Möchte man sich alleine schon mit dem Arzt ausmachen oder ist man dann doch dankbar, wenn zumindest in der Anfangsphase die Eltern da unterstützend einfach noch dabei sind und mitwirken?
Das ist eine gute und wichtige Frage, die ich mir selber auch gestellt habe. Es hängt, glaube ich, viel vom Arzt ab. Mhm. Bei mir war das schon so, dass meistens dann meine Mama, manchmal mein Vater, aber vor allem meine Mama dabei war, und die dann schon auch immer so war, wenn der Arzt zum Beispiel dann gesagt hat, ja, aber das kann ja vielleicht wenig Schlaf auch immer sein, die hat das dann schon auch klargestellt, nein, man weiß das ja schon als Person, die jetzt vielleicht nicht direkt betroffen ist, aber man kann ja schon einschätzen, ob das jetzt eine Magenverstimmung ist oder was Gröberes. Und meine Mama war da schon sehr, sehr wichtig für mich und sehr stark, weil die das unterstrichen hat, dass das nicht normal ist, dass ich auch nicht irgendwelche extravaganten Exzesse in meinem Leben betreibe, dass das möglich wäre, dass das daherkommt. Also für mich war es definitiv ein Plus, ein positiver Punkt, dass meine Eltern da involviert waren. Aber es hängt wahrscheinlich auch viel von der eigenen Persönlichkeit ab. Mhm. Also ich glaube, es gibt jetzt nicht unbedingt die eine richtige Lösung, die eine richtige Wahl. Was einfach wichtig ist, wenn man da alleine hingeht und so wie ich damals noch ein junger Erwachsener ist, eventuell, wenn man auch dann schon 18 ist, ist man eventuell volljährig, aber wahrscheinlich für einen Menschen, der 30, 40 Jahre älter ist, dann die Frage, inwieweit man ernst genommen wird, dass man sich da nicht unterkriegen lässt, sondern wirklich sagt, man hat die Symptome, man kennt sich ja in dem Alter doch schon so weit, dass man das einigermaßen einschätzen kann, dass man dann sagt, es ist wirklich so schlimm und ich verlange für mich auch ein Blutbild, ein großes Blutbild, eine Magen-Darm-Spiegelung, damit ich Gewissheit habe. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Paul, du warst in der Schule damals noch, ja. Heute studierst du. Das ist auch so eine ganz spannende Geschichte für uns, da würde ich gerne mit dir drüber reden. Du warst ja schlicht und ergreifend nicht imstande, dass du da täglich die Schule besuchst oder da wahrscheinlich im normalen Prüfungsrhythmus mithältst. Wie hast du da kommuniziert? Hast du es den Lehrern gesagt oder hast du es deinen engsten Freunden oder Schulkollegen kommuniziert, was los ist? Wie hast du das gemacht am Anfang?
Bei mir war das sicherlich noch ein bisschen anders, weil es war noch oder in einer von den Corona-Lockdowns, in den Corona-Zeiten. Mhm. Das bedeutet, wir haben am Anfang eigentlich gar nicht so viel wirklich Unterricht gehabt oder auch nicht so viel tun müssen. Bei uns war das am Anfang, wahrscheinlich eh bei vielen Schulen und auch manchen Universitäten, wo es am Anfang einfach noch nicht dieser Rhythmus dann einfach unterbrochen worden ist und wir dann tatsächlich nicht viel haben machen müssen. Aber ich habe das auf jeden Fall schon mit meinen Freunden kommuniziert, dass mir einfach schlecht geht. Die Lehrer habe ich nicht unbedingt sagen müssen zu dem Zeitpunkt, weil es nicht unbedingt erforderlich war, weil wir sowieso zu Hause waren und vielleicht am Tag 2-3 Stunden Videokonferenzen gehabt haben und sonst so wöchentliche Aufträge. Das war ein Pensum, das habe ich schaffen können. Wo es dann schlimmer geworden ist, wo dann dieser blockweise Unterricht war, wo man dann so halbe Woche zu Hause, halbe Woche Schule, wie auch immer. Da haben mich die Lehrer dann teilweise auch schon angesprochen, ob bei mir alles okay ist und ob ich mich zur Schulärztin möchte oder wie auch immer, ob bei mir einfach, weil ich nicht unbedingt vital und fit ausgesehen habe, ob da alles in Ordnung ist. Wenn man jetzt konkret von den Lehrern spricht, war es sehr ambivalent, das war sowohl als auch. Es gab Lehrer, die in erster Linie bemängelt haben, dass ich nicht so oft da war. Mhm. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in der Schule immer ziemlich gut durchgekommen bin. Das heißt, von Noten war nicht unbedingt den Druck da, dass sie dann zum Beispiel sagen, ja, wenn du jetzt nicht da bist, dann kriegst du eine Note schlecht oder du fehlst durch. Das war bei mir kein Thema. Was vielleicht bei anderen Schülern, die noch mehr nicht da sind, dann schon auch ein weiterer Stressfaktor sein kann, der dazu kommt. Es gibt schon Lehrer, mit denen man vielleicht dann auch ein bisschen ein engeres Verhältnis hat, die mehr im Austausch ist, die vielleicht auch ein bisschen jünger sind oder eventuell sogar selber psychische, körperliche, physische, wie auch immer, Probleme haben. Mhm. Die haben da schon mehr Verständnis gezeigt. Aber das hat alles ein bisschen gedauert. In erster Linie ist man wenig da. Man ist ein pubertierender junger Mann, der gerade nicht so viel Lust hat auf Schule und deswegen vielleicht öfter mal zu Hause bleibt. Aber dann über mit der Zeit, wo sie meinen körperlichen Verfall, wenn man das so bezeichnen darf, miterlebt haben, haben sie dann schon nachgefragt und dann auch Verständnis gezeigt. Die meisten.
Mhm. Du hast uns vorher erzählt, du hast dann schlussendlich durch den Gastroenterologen, den Dr. Haas, relativ zügig dann doch eine Diagnose erhalten, Morbus Crohn. Lass uns da weitersprechen. Wie ist es dann weitergegangen? Also wir sind jetzt da Zeitpunkt der Diagnose. Wie hat es sich angefühlt für dich, endlich eine Diagnose zu haben?
Also ich kann mich sehr gut an den Moment erinnern. Ich war bei der Magen-Darm-Spiegelung und bin dann auch aufgewacht. Mein Vater war dabei, mit dem habe ich dann geredet und er hat dann gesagt, ja, der Herr Doktor kommt gleich und dann bereden wir, was rausgekommen ist. Und dann sind wir draußen gestanden und er hat gesagt, ich habe Morbus Crohn, das ist eine chronische Krankheit, die müssen wir behandeln, die geht nicht mehr weg. Ich soll bitte meine Zusatzversicherung niemals kündigen, weil ich bekomme keine mehr und ich muss nicht zum Bundesheer.
Entschuldigung, wenn ich lache, aber das war jetzt war sehr schnell zusammengefasst, was zu tun ist, oder? Die wichtigsten Schritte für einen jungen
Genau,
Mann.
Genau, das waren die Eckdaten, die ich bekommen habe. Emotional war das in dem Moment, war ich ziemlich unberührt, weil ich einfach in einem so schlechten allgemeinen Zustand war, dass mir das in dem Moment ziemlich egal war. Eben nur im Endeffekt für mich herausgefiltert, ich habe eine Krankheit, okay, die geht nicht mehr weg, okay, nicht gut, aber sie ist behandelbar. Mhm. Und er hat auch gesagt, sie ist gut behandelbar. Sie ist im Normalfall mit den Mitteln, mit den Medikamenten, die es gibt, so behandelbar, dass ich im Alltag wenig merken werde. Und das war im Endeffekt dann auch so.
Das hat dann schon für Erleichterung gesorgt, oder? Nach diesem doch längeren Weg des Unverständnisses.
Natürlich, ich glaube, mit das Schlimmste ist die Ungewissheit. Mhm. Man weiß einfach nicht, was man machen soll. Man verurteilt sie vielleicht zu einem gewissen Grad auch selbst, warum es einem einfach nicht besser geht. Mhm. Ich habe früher in der Zeit dann auch nicht mehr, aber früher einfach viel Fußball gespielt, viel Sport gemacht, dann irgendwann einfach keine Kraft mehr dafür gehabt. Auch im Endeffekt dann keine Lust mehr, weil der körperliche Zustand so schlecht wird, dass alles andere ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und das ist für mich einfach sehr frustrierend. Man weiß nicht warum, aber man ist einfach, man hat diese Leistungsfähigkeit, körperlich wie auch mental, ist ja genauso ein mentales Thema, wie man die früher hatte, ist einfach weg und man hat im Endeffekt keine Lösung dafür.
Du hast dann wahrscheinlich relativ rasch mit der Therapie begonnen. Mhm. Wie schnell hat das geholfen und wie ging es dann weiter? Wie schnell ging es dir besser?
Fast instantan. Also das waren, ich habe am Anfang die erste Infusion bekommen, dann glaube ich wenige Tage später die zweite, war dann auf Urlaub und habe im Urlaub, also wir haben so einen Tennisurlaub gemacht, so ein bisschen einen Aktivurlaub, wie wir das für mal immer machen. Und am Anfang habe ich mir schon überlegt, wie ich eigentlich Tennis spielen möchte, weil ich eigentlich nicht so wirklich viel Kraft gehabt und ich habe nicht geglaubt, dass das gut funktioniert. Ich habe mir eher am Bett gesehen und im Sofa mir hin laborieren an einer Krankheit, die ich nicht wegbekomme oder zu dem Zeitpunkt nicht geglaubt habe, sie wegzubekommen. Aber es war, für mich war das sehr überraschend. Ich habe die ersten zwei Infusionen bekommen und habe sofort gemerkt, dass mein Energielevel, mein Konzentrationslevel, mein ganzer Zustand viel besser wird. Habe dann den Urlaub nicht unbedingt im Bett verbracht, sondern mehr im Speisesaal und habe unfassbar gern und viel gegessen. Und habe dann auch sofort in der Urlaubswoche wahrscheinlich so 6, 7, 8 Kilo zugenommen und habe mich im Vergleich zu vorher sehr, sehr gut gefühlt. Wenn man das vergleicht mit dem, wie es vielleicht noch eine Zeit davor war, war es okay. Aber in der unmittelbaren Vergangenheit war es sofort eigentlich viel, viel besser.
Das heißt, relativ rasch nach der Diagnose und Therapiestart ein verdienter Urlaub, wo du dich ja offensichtlich auch gleich einmal gestärkt hast. Wie ging es dann weiter mit Schule? Wahrscheinlich, wenn ich so zeitlich ein bisschen richtig liege, haben wir uns dann in Richtung Matura bewegt oder Matura-Jahr. Ja. Wie bist du mit dem umgegangen? Hast du es dann auch kommuniziert, was du hast? Oder hast du gesagt, okay, du hast da jetzt eh eine medikamentöse Therapie und du machst das jetzt einfach mit dir selber aus und schaust einmal, dass das Level so hältst, wie es ist?
Also grundsätzlich habe ich sicherlich nicht in die Schulwelt hinaus posaunt, dass ich das jetzt habe. Es war aber zwangsläufig notwendig, weil ich am Anfang doch nur öfter Termine gehabt habe und die waren immer gelegt auf Mittwochnachmittag. Und da war das einzige Mal in der Woche Zeichnen und Turnen. Den Lehrern habe ich es dann zwangsläufig schon erzählen müssen, dass ich da bin. Mein Turnlehrer hat mir dann irgendwann mal gefragt, was ich eigentlich mache, immer jeden Mittwoch. Ob ich im Endeffekt einfach andere Aktivitäten als wichtig empfinde. Und ich habe gesagt, nein, ich habe Morbus Crohn, ich muss da zur Therapie oder ich habe Checkups, wie auch immer. Das waren die ersten, denen ich es gesagt habe. Und dann zwangsläufig ist es so ein Prozess, wo das dann irgendwie jeder mal erfährt. Mhm. Also meine MitschülerInnen haben dann schon gemerkt, dass es mir einfach besser geht, dass ich wieder anders ausschaue, dass ich wieder fülliger bin, dass ich wieder einfach an Körpergewicht zugenommen habe. Die haben das gemerkt. Und dass auf mein ganzes Wesen wieder positiv und offener geworden ist. Und dadurch, dass es schon auch eine dann sehr kurze Zeit war, oder wenn man vergleicht, das war in den Sommerferien, der Vergleich zwischen Vorsommerferien und Nachsommerferien war sehr, sehr groß.
Das heißt, der ideale Zeitfenster eigentlich für so einen Therapiestart, oder? Konntest du dich gut erholen im Sommer?
Ich habe mir es genauso gelegt, dass ich mich gut erholen kann. Genau. Und es ist zwangsläufig einfach, es ist aufgefallen, die haben es vielleicht alle mehr oder manche weniger hinterfragt und dann wird es einfach so ein normales Thema. Was ich da schon gemerkt habe, ist, dass es immer wieder gar nicht so wenig Menschen gibt im Umfeld, die vielleicht nicht unbedingt Morbus Crohn haben, aber zumindest Menschen kennen, die Morbus Crohn haben. Und dann gibt es natürlich schon auch Fragen, wie das ist mit der Infusion und wie oft muss ich das machen und wie fühlt sich das an und ich hab das noch nie gehabt und ich hoffe, ich kriege sowas nicht und ich habe voll Respekt davor, wie du das meisterst und so. Das gibt natürlich dann schon auch Rückenwind. Mhm. Aber das ist im Endeffekt dann dadurch, wenn es einem dann wirklich gut geht, wenn man einigermaßen asymptomatisch ist, ist das so in den Alltag oder ins Leben integriert, dass man das eigentlich gar nicht mehr wirklich bemerkt.
Mhm. Mhm. Du hast dich dann dazu entschieden zu studieren?
Mhm.
Umweltsystemwissenschaften.
Mhm.
Das heißt auch sang- und klanglos mit der Therapie dann ins Studium hinein und nach wie vor. Wie geht's dir heute? Alles komplikationslos oder wie verläuft der Morbus Crohn?
Also Morbus Crohn geht es grundsätzlich sehr gut. Ich habe eigentlich keine Probleme. Vielleicht könnte man sagen, der Kranke geht sehr schlecht, aber mir geht es sehr gut. Am Anfang war das schon ein Thema, weil ich am Anfang vor der jetzigen Therapieumstellung, wo ich mir jetzt selber meine Spritzen gebe, am Anfang auch die Infusion bekommen habe. Das bedeutet, ich musste zwangsläufig alle 8 bis 10 Wochen nach Salzburg. Das war für mich eigentlich ein ganz guter Rhythmus, weil das war so ein Ritual, wie man gesagt, ja, da habe ich wieder Therapie, dann lege ich mir alle Termine rundherum, wenn ich zum anderen Arzt muss, wenn irgendeine Feier ist, wie auch immer, dann komme ich dann nach Salzburg. Das war dann insofern keine große Umstellung, bis auf das natürlich, dass ich lokal woanders gewohnt habe, aber es hat jetzt nicht unbedingt mit Morbus Crohn was zu tun gehabt. Und seitdem ich die Spritzen bekomme, ist es eigentlich überhaupt kein Thema mehr. Das Einzige, was ein Thema ist, ist, dass ich die Spritzen mir besorgen muss, die eventuell, wenn ich sie zu lange in meiner Wohnung habe, auch kühlen muss. Aber ich gebe mir die Spritze. Ich kann teilweise gar nicht mehr sagen, wann oder wie. Ich habe das in meinem Handy, in meinem Kalender drinnen. Ich habe kein Gefühl mehr. Bei der Infusion war es teilweise schon so, dass ich gemerkt habe, so ein paar Tage vor Infusion, es wird schlechter. Ich merke schon wieder, ich bin ein bisschen anfälliger, muss ein bisschen mehr aufpassen, was ich esse, Durchfall eventuell. Und seitdem ich die Spritze habe, schaue ich auf mein Handy, ich hole mir heute die Spritze oder in 3 Tagen gebe ich mir die Spritze, okay, cool. Ich bereite mir noch vor, dass ich Zeit habe, dass ich zu Hause bin, dass ich die eine Stunde davor aus dem Kühlschrank rausgebe. Aber mittlerweile merke ich gar nichts mehr davon.
Du hast gerade das Stichwort Essen in den Mund genommen, Ernährung. Darf ich dich fragen, wie gehst du mit dem Thema um? Ist Ernährung wichtig für dich? Hast du das Gefühl, das hat einen Einfluss auf dein Wohlbefinden so im Alltag? Oder sagst du unter Therapie, ich esse, was ich will und es ist eigentlich wurscht?
Also grundsätzlich hat das Essen sehr viel Einfluss auf den allgemeinen körperlichen Zustand. Ich bin auch seit mittlerweile fast 3 Jahren Vegetarier. Das ist eigentlich am Anfang ein bisschen aus einer Idee mit meinem Bruder entstanden, der hat mir gesagt, er würde das gerne ausprobieren, ob er das quasi schafft, wie er sich dabei fühlt, dass er das macht. Und ich habe gesagt, ja, okay. Zu der Zeit habe ich doch recht viel Fleisch gegessen. Habe ich gesagt, ich probiere das gerne mal aus, wie ich mich damit einfach fühle. Habe da tatsächlich schon mal einen Unterschied gemerkt. Also mir geht das Fleisch auf gar keinen Fall ab. Ich mache immer einmal im Jahr einen Urlaub, meistens in Kroatien, Italien, da esse ich dann schon Fleisch, zumindest ein bisschen oder ein bisschen Fisch. Das mache ich dann schon, weil es teilweise schon, man sagen muss, in manchen Regionen ist es auch schwierig, nur vegetarisch. Mittlerweile ist es auch tatsächlich so, im ersten Jahr war das noch anders, da war ich erst dann quasi ein paar Monate vegetarisch. Mittlerweile ist es so, ich denke mir, ich würde gerne mal, vor allem beim Fisch ist es noch besser, Fisch vertrage ich auch besser, Fisch habe ich kein Problem. Beim Fleisch denke ich mir, mir würde das gut schmecken, dann esse ich 2, 3 Gabeln und merke, mir schmeckt das tatsächlich nicht so gut und ich vertrage es auch nicht mehr so gut. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit das Einbildung ist und das vielleicht mit anderen Sachen zusammenhängen kann, das kann ich nicht beurteilen, aber ich bin zumindest mittlerweile so weit, weil ich das natürlich auch merke, weil es schon bei jungen Menschen vielleicht nicht mehr so sehr, aber allgemein die Norm ist, dass man sich schon mit Fleisch, Fisch, wie auch immer, ernährt. Und die dann schon quasi fragen, wie das ist, Mangelerscheinungen, wie man das überleben kann ohne Fleisch. Und ich sage eigentlich, seitdem geht es mir besser, ich habe weniger Verdauungsprobleme, ich fühle mich besser, ich fühle mich fitter. Das soll jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung sein für jedermann. Aber mir tut es auf jeden Fall gut.
Hast du diesen Weg der Ernährung da ganz alleine eingeschlagen oder hast du da irgendwann noch einmal professionelle Hilfe in Anspruch genommen oder ist es dir angeboten worden?
Angeboten worden ist es mir ganz bestimmt. Ich habe damals von der Barbara Klaushofer, von meiner, genau, beim Dr. Haas, habe ich auch Bücher bekommen, habe da auch ein bisschen was gelesen. Ich habe das Glück, dass ich allgemein in meinem Bekanntenkreis einige Köche und Gastronomen habe. Das bedeutet, ich beschäftige mich allgemein sehr viel und sehr gern mit Essen. Auch auf jeden Fall daher, weil ich eine Zeit lang gehabt habe, wo Essen nicht so spaßig war, wo man nicht so gern gegessen hat und ich mittlerweile einfach unfassbar gern esse. Und ich glaube, ich kann wahrscheinlich für alle Menschen mit CD-Erkrankungen sprechen, dass wenn man das mal erlebt hat und dann wieder asymptomatisch ist und alles essen kann, was man möchte, dass es dann schon ein Unterschied ist, dass man es mehr genießen kann, dass es vielleicht auch ein bisschen besser schmeckt. Aber ich persönlich war bei keiner professionellen Diätologin oder wie auch immer, bei einer professionellen Einrichtung, die mir da geholfen haben. Ich habe viel selber probiert und für mich dann im Endeffekt herausgefunden, was mir passt, was mir weniger passt. Mache das auch mittlerweile immer so ein bisschen so, dass ich das ein bisschen abändere. Die Woche mal vielleicht mehr das, die andere Woche mehr das und schaue, wie es mir einfach geht und wie es mir taugt.
Du scheinst ja jetzt stabil zu sein, läufst unter Therapie gut. Wie oft hast du da jetzt Kontrolltermine oder wie viele Arzttermine stehen da jetzt so circa an? Ist das noch so belastend wie früher oder hat sich da gewisse Regelmäßigkeit eingeschlichen?
Früher war eben das Intervall diese 2 Monate. Früher war das Intervall eben bei 2 Monaten. Mittlerweile sind wir bei jedem halben Jahr, dass ich einen Kontrolltermin habe mit Stuhl- und Blutprobe, wo das dann gecheckt wird. Bis jetzt war es so, dass das erstmal super gepasst hat. Die Werte alle so gut waren wie schon lange nicht mehr oder vielleicht sogar wie noch nie. Und deswegen ich auch mit Herrn Dr. Haas das so abgesprochen habe, mit der Barbara, dass das wir jetzt mal so probieren mit halbjährlich und wenn das passt, dann werden wir das weiterhin so verfolgen.
Darf ich da zum Schluss jetzt noch eine Frage stellen? Du hast uns da jetzt wirklich viel von dir erzählt. Wenn du jetzt an andere junge Betroffene denkst oder an Menschen, sage ich mal so in der Pubertät, so zwischen 15 und 20, die diese Symptome haben. Was würdest du jetzt zusammenfassend nochmal empfehlen? Was ist zu tun? Was würdest du heute vielleicht, würdest du was anders machen als früher oder wie würdest du ihnen helfen?
Gibt schon Sachen, die ich anders machen würde. Ich würde das klarer zum Ausdruck bringen, wie schlecht es mir geht. Ich würde, wenn ich das noch nicht selber machen möchte, vielleicht wenn jetzt die noch jünger sind, in der symptomatischen Phase, wie ich es war, meine Eltern jetzt ganz klar sagen, wie schlecht es ist und ich verlange, wenn man das so sagen kann, einen Arzttermin, dass das abgeklärt wird. Was ich zum Glück nicht wirklich gemacht habe, was aber glaube ich, was ich mitbekommen habe, vor allem bei Jüngeren, ein Problem ist, dass sehr viel im Internet gelesen wird. Im Internet stehen sicherlich teilweise wichtige Informationen, was das betrifft. Es ist aber teilweise schon ein bisschen negativ konnotiert, was die Menschen vielleicht auch mehr interessiert, wie der Krankheitsverlauf sein kann, was man auch der Diagnose macht, was man essen darf, nicht essen darf. Ich glaube, man ist immer dazu verleitet, immer nur das eher Negative zu lesen, dass man quasi irgendwo sieht, es ist eigentlich sehr gut behandelbar und wird immer besser behandelbar, das überliest man gerne mal. Was im Kontext dazu steht, ich würde mir einen Arzt suchen, dem ich vertraue. Mhm. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste, auch dann, wenn ich Medikamente bekomme oder Symptome habe, dass ich den immer erreichen kann, immer anrufen kann. Bei mir war es auch schon einmal so, dass ich gesagt habe, ich spüre irgendwas, ich habe mit der Speiseröhre am Anfang, letztes Jahr tatsächlich noch, nicht am Anfang, letztes Jahr noch Probleme gehabt, wie am Anfang. Und da habe ich dann auch innerhalb von 2 Tagen einen Termin bekommen zur Magenspiegelung. Weil der Dr. Haas wirklich sehr, 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 sehr gut drauf schaut und es wirklich immer sehr einfach ist, es erstens mit ihm darüber zu reden und dann auch etwaige Termine zu bekommen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, auch wenn der erste Arzt oder der Hausarzt dann vielleicht sagt, das nicht so gut funktioniert und sagt, das ist vielleicht nur dies oder jenes, dass man wirklich schaut, dass man einen guten Arzt hat, dem man alles anvertraut, weil es einfach wichtig ist. Man muss sich früher oder später damit abfinden, dass es zum Leben dazugehört. Es wird vielleicht im Ausblick in die Zukunft medizinisch möglich sein, dass man das so weit eindämmt, dass es im Endeffekt nicht mehr spürbar ist. Oder es gibt ja auch Fälle, wo die dann wirklich asymptomatisch sind. Im sozialen Umfeld ist es sehr wichtig, dass man es kommuniziert, dass man auch dann sich selber nicht verurteilt, wenn man gewisse Aktivitäten nicht mehr machen kann. Ich habe das oft genug gehört, bin gefragt worden, möchtest du was auch immer machen, gehen wir Fußball spielen, gehen wir essen, wie auch immer. Essen gehen wird dann ein sehr unschönes Thema. Mittlerweile gehe ich unfassbar gerne essen, damals bin ich nicht gerne essen gegangen. dass man das wirklich kommuniziert, nein, mir geht es schlecht, ich weiß nicht warum, es tut mir auch leid, dass ich nicht mitgehen kann, aber es ist besser, man ist dann zu Hause und vielleicht in seiner Komfortzone und muss dann nicht gezwungenermaßen, vielleicht sogar, wenn man glaubt, dass wird erwartet, dass man dann irgendwas mit ist und es dann einem deswegen noch schlechter geht, dass man es das wirklich kommuniziert und sich selber eingesteht, dass es nicht geht, dass man auf sich selber achtet. Und wenn man dann die Diagnose hat und hoffentlich dann asymptomatisch ist, dann geht es eigentlich eh von ganz alleine. Ich habe bis jetzt noch niemanden erlebt, der das irgendwie so als, keine Ahnung, als Schwäche oder als Problem abgestempelt hätte, dass ich da irgendwie, weil ich eine Krankheit habe, irgendwie mich jetzt nicht mehr zum Sport mitnehmen oder sagen, ich bin jetzt schwach und ich bin irgendwie nicht mehr so resilient wie davor. Eher ganz im Gegenteil. Dass man sich selber einfach eingesteht, dass man die Symptome hat, dass man die Krankheit hat. Und was wahrscheinlich mit das Wichtigste ist, dass man trotzdem das alles nicht so einfach ist, wenn man ein gutes Netzwerk um sich selber schafft, mit den richtigen Ärzten, den richtigen Freunden, dass es eine Krankheit ist, die dein Leben begleiten wird. Das ist so. Aber es ist kein Wellenuntergang. Man kann damit gut klarkommen, vor allem wenn man jung ist. Die Medizin wird immer besser. Es wird zu einem sehr großen Prozentsatz so sein, dass es gut behandelbar ist und man wirklich, was man sich davor nicht vorstellen kann, in einen Zustand kommt, wo das eigentlich gar kein Thema mehr ist und dann nur mal eben, wenn ich eine Infusion bekomme oder eine Spritze, mir verabreiche, ich dran denken muss und man einfach allgemein, obwohl es so schwierig ist, versucht, positiv zu bleiben und die Hoffnung nicht zu verlieren.
Und darf ich dich noch ganz zum Schluss fragen, hast du auch Kontakt zu anderen Betroffenen, die Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa haben?
Ja, ich habe eine Arbeitskollegin, die auch Morbus Crohn hat, die jetzt aber mit 11 Jahren diagnostiziert bekommen. Die braucht gar keine Therapie mehr. Die ist auch komplett asymptomatisch. Wo ich sonst noch andere getroffen habe, ist bei Veranstaltungen, bei denen ich teilgenommen habe, in Salzburg, von der SALK. Da habe ich andere getroffen. Aber so jetzt, bis auf die Arbeitskollegin in Austausch stehe ich nicht direkt mit wem.
Paul, ich danke dir für das offene und ehrliche Gespräch. Ich bin überzeugt davon, dass du gerade vielen, vor allem jungen Betroffenen da draußen Mut gemacht hast. Es freut mich persönlich wahnsinnig, dass du da jetzt so fit vor mir sitzt und dass du offensichtlich ein ganz normales Leben führst. Das ist schön zu sehen. Spricht genau für das, was das Positive sein soll. Ja, es gibt schon viele Therapien, es wird noch viel mehr geben. Der Paul ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man mit dieser Erkrankung eigentlich einen ganz einen normalen Alltag bzw. sein Leben managen kann. Für all jene da draußen, die vielleicht auch ein bisschen im Internet recherchieren wollen, hätten wir beim CED Kompass, da leiten wir die Betroffenen noch immer gern hin, ein eigenes Content-Special zum Thema CED bei Kindern und Jugendlichen. Da könnt ihr gern mal hineinschauen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für dieses Gespräch und allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen bis zum nächsten Mal hier im Darm-Talk.